mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger.
Liebe Freunde, herzlich willkommen bei einer neuen Folge mit den Waffeln einer Frau. Und heute kann man wirklich sagen, werden Frauen ihrem Image gerecht, dass sie sehr schnell sehr viel reden. Denn ich habe einen großartigen Gast hier bei mir im Studio und wir haben uns einen Schnell- und Viele-Rede-Wettbewerb geliefert, kann man sagen.
Ja, Katrin Bauerfeind. Wir lernen, warum Katrin Bauerfeind um ein Haar Maskenbildnerin mit vorheriger Friseurausbildung geworden wäre. Und dann entschuldigst du dich ja auch für ein textilfreies Foto mit einem prominenten Bachelor-Menschen.
Ja.
Nur mal so, ja, um die Spannung ein bisschen aufzubauen.
Ja, ja, ja. Wir machen eine richtige Rampe hier, wie ihr vielleicht schon merkt. Ja, wir haben viele Sachen besprochen und ich liebe das ja schon, wenn jemand zu mir ins Studio kommt, so wie Katrin, und einfach sprüht vor Energie. Also da wird, die hat einfach Lust zu erzählen. Ja. Und das ist, finde ich, so toll, weil es ja auch eine große Voraussetzung im Unterhaltungsgewerbe ist, dass man einfach auch Lust hat, ein bisschen was von sich zu erzählen. Gleich geht's los. Vorher allerdings noch ein Hinweis auf unseren heutigen Sponsor Clemens, bitte.
Wir werden heute unterstützt von Schub.de. Da bekommt ihr für jeden eurer Online-Einkäufe Geld zurück. Also keine Punkte, keine Gutscheine, sondern sofort direkt richtiges, echtes Geld. Mit dabei sind über 2000 Shops, unter anderem bekannte Marken wie Flaconi, Booking oder Lieferando. Und mitmachen ist wirklich super easy. Ihr meldet euch einfach kostenlos mit eurer Mailadresse auf Schub.de an und klickt euch dann zum Händler eurer Wahl. Und für jeden Einkauf, den ihr dann macht, bekommt Schub.de eine Provision, die dann als Cashback an euch weitergegeben wird. Ausgezahlt wird ab Wunsch schon ab dem ersten Euro. Ihr müsst also nicht erst eine bestimmte Summe erreichen. Und dass das Ganze funktioniert, beweist schon ein Blick auf die Statistik, denn Schub.de hat inzwischen mehr als 1 Million Nutzer und die sammeln im Schnitt 220 Euro pro Jahr mit Schub.de. Also damit kann man ja ein bisschen was anfangen, würde ich sagen. Probiert es einfach mal aus und meldet euch an über schub.de/barbaradio, denn dann bekommt ihr noch einen 10-Euro Bonus auf euren ersten Einkauf. SHOOP.de, Schub.de, Geld zurück für jeden Online-Einkauf. Finden wir gut? Viel Spaß beim Ausprobieren.
Wunderbar. Das klingt doch alles gut. Und jetzt geht's los. Bitte sehr. Wir quatschen jetzt einfach mal, gell?
Wir quatschen jetzt einfach mal,
so, weil ich habe ja gar nichts vorbereitet. Meine Damen und Herren, heute ist die großartige Katrin Bauerfeind hier bei uns. Du heißt ja nicht Bauerenfeind, gell?
Nee, sondern Bauerfeind. Es ist nur ein Bauer und ein Feind. Bauerfeind. Da bestehe ich drauf. Wenn schon, denn schon.
Das finde ich gut. Ich habe mir gerade so überlegt, du machst eigentlich genauso wie ich auch alles, gell? Du bist so das Mädchen für alles.
Du weißt du eigentlich, ich glaube, dass immer, wenn du absagst, fragen die mich. Ich habe so deine abgelegten Veranstaltungen, die kriege ich.
Das sind ja nicht viele, ehrlich gesagt. Weil ich nehme eigentlich
nahezu
alles an.
Wollte ich dir auch schon mal sagen. Mach doch ein bisschen mehr.
Moderierst du auch Veranstaltungen? Ja, gell? Ja, ich würde dich sofort buchen.
Ehrlich?
Ja, klar.
Na, ich würde immer eher dich buchen, ehrlich gesagt.
Warum?
Ja, aber ich finde, du bist ja Bombe für solche Veranstaltungen.
Ja, also aber wirklich, du doch vielleicht auch.
Ja, das stimmt. Meine Zeit kommt noch.
Ich muss mich ranhalten.
Die Falten kommen und alles. Nein, ich finde, du bist die Beste dafür, weil du so diese Mischung aus, weißt du, du kannst so was groß machen und gleichzeitig lustig und immer noch Glamour mit reinbringen, egal wie dröge der Haufen oder die Veranstaltung ist. Das ist ja super. Das kann ja sonst einfach keiner, außer mir.
Aber findest du das nicht toll, wenn man sich als Dienstleister so in den Dienst der Sache stellt?
Doch, ich liebe das.
Mhm, ich auch.
Das ist super. Also andere groß machen und vielleicht selber ein bisschen mitglänzen, aber selber nicht irgendwie so, hey, guck mich an, findet ihr mich nicht da? Finde ich super. Moderation ist toll.
Und man lernt so viele tolle Unternehmen kennen, für die man dann arbeitet, was sie alles machen. Die meisten kommen übrigens aus Schwaben, ist mir aufgefallen.
Ja, schaffe Häuslebauer, das ist so unser Ding.
Gell? Nett schwätze, schaffe.
Ja, das ist so.
Ja, und, toll. Ich sehe die ganze Zeit, du bist die ganze Zeit unterwegs. Gefühlt bist du jeden Abend auf einer Bühne.
Findest du?
Ja.
Nein.
Ist es nicht so?
Nein, ich sitze super oft auf der Couch und so und gucke Serie und sowas. Aber man ist schon viel unterwegs, das stimmt. Also wenn du jetzt so, weißt du, mit dem, ich habe ja meine ganzen Bücher zu einem Comedy-Programm quasi umgemodelt und mache ja jetzt so in Stand-Up-Comedy.
Was du auch vorher noch nicht gemacht hast.
Nee, habe ich vorher nicht gemacht. Also muss ich immer was Neues ausprobieren und so. Mir wird ja immer schnell langweilig. Da muss ich immer gleich nochmal was Neues probieren. Also jetzt probiere ich das gerade. Und dann lohnt es sich ja auch nicht, wenn du sagst, jetzt habe ich mir die ganze Arbeit gemacht, Buch geschrieben, daraus ein Comedy-Programm gemacht, jetzt mache ich das nur dreimal, dann will ich auch so 60 ich mal damit los oder so. Aber im Vergleich zu anderen, die das hauptberuflich machen, ist das recht wenig. Ist ja immer nur quasi on top zu allem am Ende.
Wie findest du es denn, wenn du 60 Mal das Gleiche machst? Ich habe jetzt 10 Mal das Gleiche gemacht bei meinen Konzerten und habe dann schon am letzten Abend gedacht, ich kann mir selbst nicht mehr zuhören. Hm? Weil ich auch wie du natürlich jeden Tag gerne was Neues mache. Und wenn ich dann weiß, jetzt mache ich wahrscheinlich gleich den Spruch, dann verliere ich schon so dermaßen den Respekt vor mir. Und vom Programm.
Die Achtung.
Ja, da, weil ich mir denke, das kann nicht sein. Das hast du doch gestern Abend schon genauso gesagt. Und dann manchmal sieht man ja auch Leute, die öfter in so ein Programm kommen, dann denke ich mir, die müssen so schlecht über mich denken.
Vor denen schäme ich mich auch immer ein bisschen. Das sind meistens die, die auch direkt in der ersten Reihe sitzen. Und wenn ich dann so ab der Hälfte des Programms sehe, oh, der war schon dreimal da, dann denke ich, oh Gott.
Der sieht, dass man einfach, weil natürlich
die
macht
denken,
man.
Du kannst es nicht.
Man macht es irgendwie natürlich ähnlich jeden Abend. Muss man ja. Du kannst ja nicht jeden Abend was anderes machen.
Kannst du nicht. Und ist auch unprofessionell, finde ich. Weißt du? Ich finde, die Amerikaner machen das ja auch. Du überlegst dir ja einmal die besten Gags, die beste Geschichte und wie du die am besten performst. Und dann ist das ja quasi das Beste, was du den Leuten anbietest. Und nicht, wie man sich dann aber kurz fühlt, so dass so was Abgeschmacktes, Altes schon gebraucht ist oder so. Aber es sind so Phasen. Also ich kenne das auch. Die ersten 10 Mal ist super aufregend. Zwischen 10 und 20 ist es meistens so, dass man, ich kann die Scheiße nicht mehr hören. Nee. Und ab 20 macht's wieder Bock.
Da war ich noch nie.
Na, da muss man, genau, da zwischen 20 und 60
so
ist auch
Menschen
wieder toll.
Gibt's auch in Deutschland nicht, die mich sehen wollen. Hast du dir
nicht
keine Sorgen gemacht, dass dich vielleicht,
doch,
dass keiner das gucken will?
Doch.
Weil wenn man sowas zum ersten Mal macht, das ist ja auch ein ganz schönes Ding. Ich stelle mich jetzt hin und erzähle, wie ich die Welt sehe oder was aus meinem Leben. Dann würde ich mir auch mal denken, unter Umständen interessiert es ja gar keinen.
Ja, das denke ich immer. Aber eigentlich hatte ich das, bevor ich angefangen habe, die Bücher zu schreiben, dachte ich immer, keine Sau will lesen, was ich jetzt da denke oder was ich da jetzt irgendwie zu sagen habe oder so. Und das war echt schlimm. Also hat mich auch, glaube ich, 4 Jahre Anlaufzeit gekostet, überhaupt ein Buch zu schreiben, weil ich dachte, das interessiert eh keinen. Aber dann hatte ich mich so lange damit auseinandergesetzt, dass ich dachte, ach komm, es ist auch egal. Aber man hat das zwischendurch schon immer noch. Ich bin ja quasi immer auf Tour, ja? Mhm. Und dann frage ich mich schon zwischendurch, ja, was mache ich, wenn jetzt morgen keiner mehr kommt oder übermorgen oder wenn der Booker anruft und sagt, ah, das ist noch nicht
nächstes
ausverkauft
Jahr sieht's
oder so.
Noch nicht so gut aus.
Genau, das ist schon spannend. Man muss immer wieder durch dieses Tal und dann kommt ja im
warst du schon
Fall
mal in so einem Tal?
Hoch. Ja, klar, total.
Also
voll.
Ein echtes
ja, aus Versehen ist mir jetzt bei der letzten Tour passiert, haben sie so Stadthallen gebucht, also ganz kleinen Städten, die Stadthalle 800 Sitze, kommen aber nur so 30 Leute oder so. Und dann sitzt du da.
Nein, das ist ja Wahnsinn, das ist mir noch nie passiert.
Und
nein,
hörst so deinen Rückhall irgendwie in Reine und denkst, scheiße,
ungebremst trifft deine Stimme die Rückwand des Gebäudes.
Absolut. Und selbst wenn die 30 so richtig geil finden, denkst du immer so, scheiße, irgendwie läuft die Sache hier nicht so richtig. Ja, da, also das gehört aber dazu. Also auch mit allen, mit denen ich gesprochen habe, weißt du, so Mittermeier oder
die
so.
Die haben das alle erlebt. Die, die hatten keine 30 am
genau.
Anfang. Da waren es auch nur 5. Und da waren schon 2, die beim Theater gearbeitet haben.
Ja, genau.
Haben.
Meine erste Moderation, da habe ich die Weihnachtsfeier der Telekom moderiert. Da bin ich quasi von 0 auf 3000 Leute. Und da habe ich quasi schon mittags in der Küche gezittert, einfach so beim Mittagessen. Da war noch gar nichts. War Wochen im Voraus, ja. Und dann habe ich gedacht, was soll ich denn machen? Ich bin so aufgeregt und so. Ganz klein, noch Anfang 20. Und dann habe ich Kaya Jana angerufen. Das war der Einzige, den ich aus der Branche kannte. Und von dem ich die Nummer hatte. Ja.
Und die habe ich besonders kollegial gesehen.
Genau. Ja. Und dann habe ich den angerufen und habe gesagt, Kaya, ist ganz schlimm. Also ich zitter jetzt auch so tageweise schon durch. Da ist die Weihnachtsfeier von der Telekom und so. Da, was soll ich denn da machen? Da sind 3000 Leute. Und dann war so ganz lange Pause am Telefon und hat der so gesagt, ja, Katrin, ich komme von 2 Leuten. Ehrlich gesagt bin ich froh, wenn da jetzt heute 3000 kommen. Du bist echt beim Falschen. Ich kann dir nicht helfen. Und ich so, okay, danke, Kaya, super, dann gucke ich mal. Und das war die absolute Hölle.
Aber um ehrlich zu sein, aus der Sicht eines Menschen, der gern auf einer Bühne steht, stehe ich lieber. Also ich glaube, vor 3000 ist es einfacher.
Ja.
Als vor 2.
Ja, absolut.
Natürlich, weil, also, und übrigens ist es auch einfacher, wenn man die Leute sieht. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, macht mir schönes Licht hell auf der Bühne, dass ich das Publikum nicht sehe. Ja. Und ich glaube, das ist ein totaler Fehler. Man muss in die Gesichter der Menschen gucken.
Außer du stehst in der Stadthalle Rheine und da sitzen nur 30 Leute auf eigentlich 800 Plätzen, dann sagst du auch, könnt ihr das bitte ein bisschen dunkler machen? Aber eigentlich hast du recht.
Thematisiert man es dann mit den Leuten aus Heine oder Rheine?
Nee, ich tue so, als wäre die Halle voll.
Aber weißt du, so fangen ja alle Bücher an irgendwann. Wo man dann die unglaubliche Biografie und jetzt ist sie draußen und so, wo man dann sagt, damals war es so und heute ist es eben Heute sind es nur 5000er Hallen.
Ja.
Ich glaube wirklich, dass du als Stand-up-Comedian oder als auf was auch immer, wenn du willst, wirst du das weitermachen, dann dass man auch das erleben muss.
Absolut, das glaube ich auch. Das gehört auch dazu. Ist doch auch lustig, diese Weihnachtsfeier der Telekom. Ich weiß nicht, also in der Situation ist natürlich nicht lustig.
Ja.
Ich habe halt wirklich gedacht, ich klappe den da
und wie lief's
einfach
dann?
Zusammen. Ja, schlimm, glaube ich. Also, aber ich das war meine allererste Moderation. Ich habe noch nicht mal mehr eine Wahrnehmung dafür. Kennst du das von den Anfängen, dass
total.
Man so aufgeregt ist, dass einem hinterher Leute Sachen erzählen und man denkt, nee, das habe ich nicht gesagt.
Nein, das habe ich nicht
da
gesagt.
Da war ich nicht dabei.
Ganz genau, oder geht das mir auch so. Und dass man auch sich im Nachhinein fragt, wie habe ich das eigentlich so sorglos, weil ich bin ja auch immer recht sorglos an die Sachen rangegangen und habe mir gedacht, ja, mach ich euch, weißt du so. Und hab dann aber auch weniger Augenmerk auf die Vorbereitung gelegt. Ich hab dann mehr so gebetet im Sinne von, hoffentlich ist das Publikum heute gut drauf. Aber das nützt nichts, wenn man selbst nicht gut vorbereitet ist. Also, weil das muss man dann schon als schlechte Nachricht all denen hinterher schicken, die jetzt vielleicht zu Hause sitzen und sagen, ach, so eine Weihnachtsfeier bei der Telekom, ich könnte das. Am Ende muss man nämlich doch besser vorbereitet sein, als alle so denken.
Das stimmt.
Weil nur die Mischung aus dann doch eigentlich wissen, was man tut, lässt einen dazu bringen oder dazu veranlasst einen dann dazu, auch darauf etwas zu extemporieren und irgendwelche freien Sachen dann noch zu machen. Aber wenn du überhaupt keinen Plan hast, wo du am Ende hin willst, dann wird es nicht funktionieren.
Aber glaubst du nicht auch, dass diese Naivität einen dann am Ende rettet? Weil ich glaube, ich bin da mit 16 vorm Fernseher gesessen und habe so Moderation im Fernsehen gesehen und dachte ja immer, so, Freunde, jetzt lass mich das mal machen, weil ich weiß, wie man das eigentlich machen muss. Ja? Also immer in so einem Ganzen, wie man halt, wenn man jung ist, denkt man ja immer, sorry Leute, aber also ich muss euch einfach sagen, wie es geht, ja, weil offenbar hat es keiner verstanden. Und nur diese Arroganz bringt einen ja am Ende vielleicht auch dazu, weißt du, sich das zuzutrauen, obwohl man ja gar keine Erfahrung hat. Und die eigentlichen Rückschläge machst du ja erst, wenn du es gemacht hast und denkst, oh, jetzt bin ich aber gerade noch mal mit einem Auge davon gekommen. Gut, dass keiner gemerkt hat, dass ich es eigentlich gar nicht konnte, sondern mehr so die Euphorie und der Bock, das zu machen, einen da so durchgetragen hat.
Ich glaube auch, also es ist auch so, man muss da Goodwill auf beiden Seiten, also auch die Auftraggeber müssen manchmal eben dann sagen, okay, das war jetzt heute nichts, aber wir sind ihr nicht böse irgendwie und dann muss man halt noch 5 oder 10 Mal gebucht werden und irgendwann hat man dann so eine vage Vorstellung davon. Allerdings ist es so schlimm, man übt halt am lebenden Objekt.
Mhm.
Du kannst eben nicht sagen, ich übe sowas mal zu Hause, sondern du musst halt jedes Mal, wenn du da rausgehst, dann ist es halt so eine Probe für dich. Leider müssen dann halt die anderen auch ein bisschen drunter leiden.
Aber hast du das, dass du sagst, ja, heute war es nichts?
Nee, das habe ich eigentlich ehrlich gesagt nicht. Oder nicht
du wirkst
mehr.
Nämlich auch nicht so.
Ja, nee, das geht auch nicht, ehrlich gesagt, weil die Leute ja so viel Hoffnung in mich setzen und dann auch sich für ihren Event sowas Besonderes vorstellen, da kann ich auch nicht ankommen und sagen, sorry, heute lief es irgendwie nicht. Ich bin nicht so richtig in Tritt gekommen. Die Vorstellung ist wirklich lustig.
Aber manchmal
ich habe früher Sachen nicht abschätzen können, was kann man sagen. Also ich habe schon früher auch mal gerne den Auftraggeber dem nochmal so eins mitgegeben. Ich habe einmal für Eickhoff in Düsseldorf moderiert und das ist so ein Schickimicki-Laden auf der Königsallee. Und da habe ich halt gesagt, und da habe ich dann so, da ging es nur um weiße Anzüge und Pailletten und ich habe dann die ganze Zeit darauf rumgeritten, dass die eigentlich nur so Tussi-Klamotten verkaufen und so. Und irgendwie war mir gar nicht klar, dass das aber der Typ ist, der den ganzen Abend bezahlt. Ja? Und so. Und da habe ich aber dann im Nachhinein gedacht, siehst du, da musst du eben doch ein bisschen besser aufpassen, was man, also ich glaube, da muss man dann die feine Gratwanderung machen zwischen, ja, wer ist mein Auftraggeber und kann ich eben ab und zu doch noch einen Spruch machen. Und das lernt man halt im Laufe der Zeit, oder?
Ja. Absolut.
Und ich finde, also ich gucke zum Beispiel wahnsinnig gerne Olli Pocher zu, weil der halt immer das sagt, von dem man sich denkt, das kann er nicht sagen. Das sagt er jetzt nicht. Also dem ist es nämlich völlig wurscht, wer seine
Gage
bezahlt.
So als Inspirationsquelle?
Ja, ich meine, ich gucke da gerne bei zu, aber das kannst du halt, vieles davon kann man echt nicht bringen.
Oder du musst halt bereit sein, den Preis dafür zu bezahlen. Und
nicht nochmal gebucht werden.
Genau.
Und dass die auch ihren Kollegen sagen, bucht ihn bitte nicht. Aber das ist eben toll. Was hat denn damals die Berufsberatung bei dir rausgefunden? Du, stand da schon Moderation ganz oben? Nee, wobei.
Also pass auf, wir hatten so ein, das war so ein Berufseignungstest, den du in der Schule machen musstest, ja?
Ja, da hat man sich solche unglaublichen Erkenntnisse immer erhofft, dass man danach rausgeht und sagt, jetzt habe ich es, jetzt weiß ich, was ich machen will.
Und man dachte aber auch, man wird ja auf jeden Fall so eine volle Punktzahl erreichen und sowas. Und
überall.
Und für mich war das so schockierend, weil ich habe mich schon immer für so wahnsinnig intelligent gehalten und ich glaube, man konnte 140 Punkte oder so machen und ich hatte 70, weil wir mussten immer so Dreiecke in Quadrate schieben und so. Und wenn ich irgendwas gar nicht kann, ist so, wenn es schon nach Mathe aussieht, bin ich einfach raus, ja. Mhm, also war wirklich Leute, von denen ich dachte, also Da weiß ich gar nicht, warum die mit mir auf der Schule sind. Hatten halt 100 Punkte mehr als ich, ja. Und es war eh schon so ganz, und dann hat dieser Test ergeben, wo man für geeignet ist, und dann kam raus, ich sollte Maskenbildnerin werden mit vorheriger Friseurausbildung. Du hättest mal die Gesichter meiner Eltern sehen sollen. Sie hatten auch so große Hoffnungen in mich gesetzt, weißt du? All die Liebe, all die Jahre, all das Geld und dann nicht.
Das.
Aber für meinen Vater war das richtig schlimm, weil der hat mich halt immer in so einer akademischen Richtung gesehen. Und als ich gesagt habe, Papa, ich finde es eigentlich auch gar nicht schlecht, vielleicht werde ich Friseurin und es macht mir echt eh Spaß, anderen Leuten irgendwie im Gesicht rumzudrücken und zu malen, da war ein paar Tage schwierig zu Hause.
Was hatte er sich denn für dich vorgestellt?
Ich glaube, mein Vater hat fest damit gerechnet, dass ich irgendwie so Diplomphysikerin werde und mindestens mit einem Nobelpreis nach Hause komme. Also sowas hat er sich, glaube ich, schon gedacht.
Kannst du doch alles noch machen. Ich bin jetzt schon bei meinem Sohn in der 4. Klasse. Saßen wir letztens vor einer Aufgabe, da hieß es, der Summand ist um 280 größer als der Ding, die Differenz ist oder die Summe ist das oder so. Und da habe ich 25 Minuten auf dieses Blatt gestarrt.
Weil du nicht wusstest, wer ist Summand.
Und habe dann immer, wer ist Summand? Nee, also das habe ich noch irgendwie, aber das war im, also für mein Gefühl war es nicht zu machen.
Ja.
Also es war nicht zu machen.
Du, aber das ging mir schon zweite Klasse. Bei mir war schon zweite Klasse, ist nicht zu machen. Du hast 14 Orangen, 17 kriegt der Nachbar, 3 hat der Bauer, wie viele bleiben übrig? Und man denkt immer, Leute, das ist für mich keine...
Und dann hat man es endlich mit den Orangen kapiert und dann kommt die Schulaufgabe und da sind es dann 17 Äpfel und 2 Birnen und dann bin ich raus. Obwohl es die gleiche Aufgabe ist, weil ich mir denke, nee, so habe ich es nicht gelernt. Ich träume immer noch davon. Aber am Ende hast du doch dann gutes Abi gemacht und so. Ich meine, ist denn dein Vater jetzt zufrieden?
Deine
Eltern sind die...
Ja. Also wir hatten lange Diskussionen. Meine Eltern sind ja Schwaben. Das ist ja eh immer schon mal ein bisschen schwierig, so von der Basis her. Ne?
Ja,
als ich dann mit sowas wie Schauspiel oder sowas ankam, Maskenbildnerin und so weiter, da hat Katrin will schnell lieber zum Daimler. Weißt du, wenn der Daimler einmal im Lebenslauf steht, weißt du, dann bist du ja sicher. Die dachten halt wirklich, dieses Ding, dann habe ich einmal Daimler, dann kann ich da bis zur Rente bleiben. Und das ist doch super, Katrin. Das willst du nicht lieber so, weil ich jetzt so viele von uns da Schauspiel und so. Na. Und dann habe ich ja...
Ich lebe zum Daimler.
Unglaublich. Und ich hatte wirklich die Wahl Praxissemester. Konnte ich entweder beim Daimler machen, aber hier richtig hart in der LKW-Sparte, so Praxissemester.
Aber da lernst du gute Leute kennen. Richtig hart in der LKW-Sparte.
Oder dieses Ehrensenf, dieses Internetfernsehen, das ich damals schon gemacht habe während dem Studium. Und dann habe ich, der Vater immer, Katrin, gehst zum Daimler, immer im Lebenslauf und so. Und dann hatte ich so wochenlang Bauchschmerzen und dachte, oh, der Daimler, ich schaff's nicht. So. Und dann habe ich den angerufen nach ein paar Tagen und habe gesagt, also Papa, ich habe so Bauchweh und so und ich weiß nicht, ich glaube, ich muss eher das mit diesem Internetfernsehen machen. Und da haben ja alle gedacht, das ist irgendwas
jetzt
mit...
Da flippt sie aus.
Niemand wusste auch, was Internetfernsehen ist. Alle so, bist du da nackt? Also alle dachten, es ist halt automatisch total unseriös. Es ist das Internetfernsehen, das kann ja nur Schmuddelkram sein und so. Es war alles echt hart, so vor allem für den schwäbischen Vater. Und dann habe ich als erste Sache... das Berlinale Journal für Dreisat moderiert, weißt du? Weil ich hatte nur gehört, Berlinale, roter Teppich, George Clooney.
Ich reise an, auf eigene Kosten, kein Problem. Ja.
Ganz genau. Und habe jeden Tag eine Live-Sendung da moderiert. Alle haben so gesagt, das war so ein Klassiker mit Bist du des Wahnsinns, wo man überhaupt nicht weiß, worauf man sich einlässt, aber besser ist es. Und dann hatte ich da die dritte Sendung gemacht oder so und dann klingelte danach abends mein Telefon nachts um 11 oder so. Und dann war mein Vater dran und dann war da auch lange Stille und dann sagte der nur, ja, Katrin, ich glaube, das ist schon deins. Ja? Und damit, das war's. Dann hatte der einmal so sein Go gegeben und einmal so seinen Frieden damit gemacht.
Aber
und seitdem
ist so interessant, dass einem das so wichtig ist. Ich bin bis heute eigentlich, wenn ich meine Eltern sehe, freue ich mich, ihnen auch mitteilen zu können, es läuft.
Total.
Also meinen Eltern gegenüber, das habe ich ja mit niemand anderem. Ich muss ja niemand anderem auf der Welt irgendwas beweisen. Aber wenn meine Eltern da sind, dann sage ich, schau mal, das habe ich jetzt gemacht.
Ja.
Und das habe ich verdient. Und guck mal jetzt so. Und so, dass man wirklich so seine Erfolgsmeldung eigentlich am liebsten bei den Eltern so ablässt. Also
aber
nur eigentlich.
Willst du auch, dass die nochmal was dazu sagen? Oder ist es mittlerweile entkoppelt davon?
Es ist eigentlich so, dass meine Eltern nach wie vor wahrscheinlich total meine Zielgruppe sind. Also weißt du, auch so meine Zielgruppe repräsentieren. Und ich glaube, wenn meine Mutter sagt, wir fanden es gut, dann ist es in der Regel auch für andere gut gewesen. Und wenn meine Eltern sagen, uns war es ein bisschen wild oder ach du Barbara, weißt du, wir finden es halt dann doch immer ein bisschen albern und so, dann war es auch meistens schwierig. Also die haben gutes Gespür dafür.
Okay, super geil. Na pass auf, ich habe so Sachen gemistet, weißt du, Marie Kondo und so, diese Japanerin mit ihrer verrückten Entrümpelungs- und Aufräummethode.
Hast du, die war nicht bei dir?
Nee, die war nicht bei mir. Ich habe das Buch gelesen und die Serie geguckt und dann habe ich alles so ausgemistet und so. Und dann habe ich ein Sparbuch gefunden, ganz alt und wie immer Eltern schicken einen so ins Leben, vergessen selber, dass sie 3 Unfallversicherungen für dich abgeschlossen haben, aber weißt du, sonst nichts. Und dann habe ich ein Sparbuch gefunden, das ist datiert auf einen Monat nach meinem Geburtstag. Es ist 1982 eröffnet worden und niemand wusste offenbar von diesem Sparbuch. Und da waren irgendwie so 3000 Euro oder so drauf. Oh. Und das haben meine Eltern angelegt, also so zur Geburt, wo man dann jeden Monat so Geld drauf überweist, damit du dir später fürs Studium mal Möbel kaufen oder einen Roller oder was auch immer. Also so Lebensträume verwirklichen, wenn man so ins Leben startet. Dann habe ich gedacht, das ist ja total lustig, A, dass das alle vergessen haben, weißt du, so. Also
ja.
Und B, habe ich mich so darüber gefreut, dass ich dachte, dieses Geld, von dem meine Eltern dachten, dass ich es vielleicht mal brauchen würde, habe ich nicht gebraucht, weißt du, weil ich bin alleine klargekommen. Mhm. Und das ist ja eigentlich der Verdienst meiner Eltern, weil sie es offenbar so gut gemacht haben, dass man so ins Leben startet und klarkommt. Und dann bin ich auf die Bank gegangen und habe das Geld abgehoben, habe das separiert, jeweils 1500 Euro und habe beiden Brief geschrieben und mich bedankt. Und dass sie das schön gemacht haben am Ende mit der Erziehung. Und dass das größte Kompliment für sie ist, dass ich ihnen das Geld jetzt wieder zurückgeben kann, weil ich es nicht brauche.
Ist das toll.
Ja, das fand ich auch toll. Also jetzt nicht von mir, nicht weil
Nein,
ich toll bin, aber weil ich dachte...
Unabhängigkeit sowieso ist ja für einen auch selber das größte Glück. Also viele, also meine Eltern erzählen mir immer, dass viele in ihrem Freundeskreis ihre Kinder, die nun mittlerweile fast 50 sind, monatlich noch unterstützen. Irgendwie so. Gibt's ja auch, ja. Also insofern ganz gut, dass du es so... Wenn wir jetzt schon beim großen Block... die Familie aus dem Schwabeländle sind. Weil dein Vater, glaube ich, auch zu dir gesagt hat, es wäre doch schade, dass du dir auf der Bühne den Dialekt so abtrainiert hast.
Mein Vater, der ist nicht nur auf der Bühne. Mein Vater, ich habe mit dem telefoniert und da habe ich gerade in Mainz wieder irgendwo ein Praktikum gemacht und so beim ZDF. Und dann habe ich mit dem geredet und so, ja, wo ich Babisch so gefällt, mach ich schon gut und so. Wart mal geschwind und sag zu einem an so einem Tresen, ich hätte gerne einen Cappuccino. Mhm. Und mein Vater auf der anderen so, aber bist du jetzt wahnsinnig? Ich sag mal, schwätze mal wieder Gusch, quackst du einen Cappuccino, die feine Dame in der Stadt, hä? Und ich so, okay. Nie wieder rede ich Hochdeutsch mit denen.
Es ist aber auch so, wenn du im Prinzip dahin zurückgehst, wo du herkommst, nämlich aus Aalen, und du sprichst nicht den Dialekt, dann ist es wirklich so, als wäre man jetzt was Besseres. Ich glaube, man fühlt sich ohne Dialekt total deplatziert.
Absolut.
Ich finde, das geht bei mir schon so, wenn ich in Österreich bin und die sich dann immer auch deutlich bemühen, mit mir so zu sprechen, ja, und dann denke ich mir immer, das ist wirklich wie eine Behinderung, wenn du nicht den gleichen Dialekt sprichst.
Absolut. Aber es verändert auch die Persönlichkeit so krass, weil, weißt du, ich nehme mich ja jetzt so wahr, wie ich bin, ich rede jetzt eigentlich auch schon seit, weiß ich nicht, 15 Jahren Hochdeutsch oder so, und man lebt so sein Leben und dann kommst du dahin und wirklich von jetzt auf gleich, aber ich gehe schon so immer in der Kneipe, und du bist ja sofort dieses, weißt du, so ein ganz anderer Mensch und denkst immer so, ich weiß gar nicht, ob ich die Person mag, die da immer so
ja, es ist tatsächlich was anderes. Aber wenn man beides kann, ist doch toll. Ich liebe Dialekte. Ich verliebe mich auch in so leichte Dialekteinfärbungen.
Das ist toll. Aber Österreich ist doch auch, da bist du doch, also ich liebe doch das Österreichische, ist doch auch der Wahnsinn.
Ich habe in Wien gedreht, ohne das Drehbuch zu lesen, nur weil ich in Wien drehen wollte, weil ich so gerne die Wiener
toll.
Reden höre.
Ich liebe Wien auch, das ist einfach großartig.
Ja.
Ne? Toll.
Ja, wir sind beide mal, wir haben uns zuletzt im Flugzeug getroffen, beide auf dem Weg nach Wien, und wir waren beide sehr, sehr guter Laune.
Das stimmt, weil man ist immer guter Laune, wenn man nach Wien fährt.
Was hast du in Wien gemacht?
Ich habe auch gedreht. Ich habe, ich habe einen Film gedreht, einen Fernsehfilm.
Ja, aber
Fernsehfilm.
Du warst eine Kommissarin, gell?
Nee, ich war Psychologin oder Psychiaterin? Naja,
hast
irgendwie
du
sowas.
Auch nicht
Psycho.
Du warst Psycho. Egal, ob auf der einen oder auf der anderen Seite. So, pass auf, wir haben folgendes Spiel vorbereitet. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist jetzt in einem Topf eine Situation, in der du bist, und auch im anderen Topf ein Dialekt, in der du sozusagen, du musst jetzt in dieser Situation, zieh mal bitte da was raus.
Ja.
Und dann
musst du das auch machen? Oder musst du
ich muss das auch machen, na klar.
Okay. Also, jetzt mache ich hier die Situation.
Ja, mach mal auf.
Oh, das war der Dialekt.
Okay.
Das ist Berliner Mundart.
Berliner Mundart.
Sag deiner Schwiegermutter, dass ihr Kleid zu eng ist.
Sag
Das ist ja ja nicht so leicht. Also, liebe Mutti, hier Schwiegermutti, ich wollte dir sagen, dass, du siehst aus wie eine Pellwurst.
Siehst aus wie eine Wurst in der Pelle. Der so Berliner rum? Lispelt ja auch hier eine bisschen, findest du nicht? Beim Berlinern ist immer gerne stößt mit der Zunge vorne an.
Ich weiß genau, was du meinst.
Warum
sicher
ist das eigentlich
ich weiß
so
das nicht. Vielleicht ist das, klingt das besser. Siehst vielleicht ist es
wie eine Wurstpelle.
Das Mutti kann sein. Darf ich dir, ich habe einen super Witz auf Twitter gelesen, den fand ich richtig gut und ich finde, er bringt Berlin so sehr auf den Punkt, dass ein Mann in der Bäckerei fragt, kann man hier auch frühstücken? Ja. Und dann sagt die Verkäuferin, ich kann dir hier auch Wasser reinlaufen lassen, dann kannst du hier auch schwimmen.
Ja, ich finde, ja, das trifft es ziemlich gut. So, ich habe bayerisch gezogen und die folgende Situation dazu. Du musst eine Pressekonferenz geben, denn es kursiert ein Nacktbild von dir und Paul Janke, Ex-Bachelor im Netz.
Das ist doch sehr realistisch.
Ja, eine Pressekonferenz-Setting, okay. Ja, gut, also herzlich willkommen. Danke für Ihr reges Interesse. Ja, gut, ich sage mal so. Der liebe Gott liebt alle seine Kinder und so geht's mir mit dem Jan. Ist ein ganz netter junger Mann. Wir haben uns getroffen bei einer Aftershow-Party. Er war gerade als Bachelor entlassen und es ist ja für ihn praktisch nicht so befriedigend gelaufen, weil ich mich bei RTL angestellt für ihn verantwortlich fühle. Habe ich einfach dafür gesorgt, dass es bei ihm wieder bergauf geht, dass er sich gut fühlt, dass er motiviert ist. Und es funktioniert einfach am besten, wenn man nichts hat. Und deswegen haben der Paul und ich, wir sitzen uns praktisch, wir kennen uns gar nicht so gut, gell, ein kleines Motivationstraining miteinander absolviert. Und ja, jetzt ist er auf einem guten Weg. Gell. Er geht jetzt ins Sommerhaus der Stars und ich würde sagen, ich habe ihn auf die richtige Schiene gesetzt. Bitte sehr. So, geht weiter.
Das war
Paul
super.
Janke, der Bachelor. Guckst du einen Bachelor?
Nein.
Aber eigentlich sollte man das anschauen.
Findest du?
Geil, find ich schon immer geil.
Ja?
Ja.
Ich kann gar nicht so Trash-Fernsehen gucken.
Warum nicht?
Das macht mich ganz, da möchte ich mir direkt die Pulsadern aufknabbern. Da werde ich direkt ganz traurig irgendwie. Das ist gar, ich habe es wirklich versucht, der Dschungel, das Sommerhaus der Stars, wie hieß das, was parallel lief? Ach ja, Bachelor, Bachelorette oder was auch immer. Ja. Ich kriege von allem ganz schlechte Laune. Ich bin von allem,
also,
werde ich ganz
ich finde,
traurig.
Man muss sich da so reingeben. Ich gucke es auch nicht, aber wann immer ich mal ins Dschungelcamp reingeschaltet habe, bin ich dann hängen geblieben mit dieser totalen Faszination, wie gut gemachtes Unterhaltungsfernsehen das letztendlich ist. Also wie es gemacht ist. Und das wie stimmt. Das ja auch instruiert wird hinter der Kamera. Da sagt man ja der auch, sei ruhig ein bisschen zickig. Das kommt super an bei den Zuschauern und so. Die Leute werden ja auch total angeleitet, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu unterhalten, da bin ich mir sicher.
Ja.
Aber ich finde schon toll. Also ich finde, man muss sich zurücklehnen und man muss ganz tief in diesen Zen-Modus gehen und das auf sich wirken lassen. Und man fragt sich die ganze Zeit, es kann nicht so viel Geld sein, dass sich das alles lohnt, oder? Findest du nicht? Was erwartet man sich, wenn man da hingeht?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir gehen besser nochmal moderieren. Ich glaube, das ist die auf jeden Fall vernünftigere Entscheidung, oder?
Ich glaube auch, ja.
Hast du Angst davor, dass du, ey geil, guck mal.
Schwäb.
Hast du Angst davor, dass du mal sowas machst? Glaubst du, dass du in eine Situation kommen könntest, wo du das
nein
machen würdest?
Nein, nein, nein. Ich würde dann tatsächlich doch lieber richtige Arbeit machen.
Ja, ich glaube auch.
Also ich hätte eigentlich keine Scheu vor richtiger Arbeit. Ich glaube, es ist total doof, wenn man irgendwo im Klamottengeschäft arbeitet und so die Leute dann sagen, waren Sie nicht mal Barbara Schöneberger?
Waren Sie nicht
aber ich glaube, das wäre mir lieber, als irgendwie sozusagen in der Halbwelt des Fernsehbereichs sich irgendwo so festzubeißen. Hauptsache, es läuft noch irgendwo eine Kamera mit, egal was man tut. Also das wäre mir schon sehr unangenehm.
Ja. Wobei, ich mache Nischenfernsehen, da ist schon auch ein bisschen so. Hauptsache, es läuft noch eine Kamera mit, ne? Das muss man.
Aber dabei bist du Feuilleton-Liebling, weißt du? Weil der sozusagen der Schritt vom Nischenliebling, der du bist ja auch schon ein bisschen mehr als Nischenliebling, aber dann hin zu sagen, jetzt will ich die große Masse erreichen, der misslingt meistens.
Ja, das stimmt.
Ist der berühmteste Schritt letztendlich in so einer Karriere, die man irgendwie hinkriegen muss. Und da bleiben, glaube ich, viele auf der Strecke.
Ja.
Weil dann viele das nicht schaffen, sozusagen ich bin irgendwie Feuilleton-Liebling und alle finden mich cool hinzu. So, jetzt muss es aber für die 3- bis 99-Jährigen klappen.
Weil man aber auch trotzdem immer noch Feuilleton-Liebling, glaube ich, sein will. Ich glaube, von einem oder anderen, man muss dann so eine Mischung finden, aber man kann nicht mehr alles zu 100% bedienen, glaube ich. Das verändert sich einfach. Das und das ist, glaube ich, schwer.
Das stimmt.
Ah, ich soll mit meinem Freund per Sprachnachricht Schluss machen.
Reden die Schwaben eher viel oder halten die es eher kurz?
Eher wenig. Die Schwaben reden eher wenig.
Also ich glaube, der Schwabe würde in so einer Situation angemessen schreiben, weiß ja selber.
Weiß ja selber. Schätz dir mal ein. Weiß ja selber.
Weiß ja selber gemerkt. Fertig. Einfach nicht mehr merken.
Das ist mein Schönstes. Weiß ja selber gemerkt. Oh, so. Beschwere dich, dass dein Auto von E-Scootern zugeparkt wurde in Sächsisch.
Toll. Ich freue mich sehr.
Ich muss erstmal wieder in der Tier. Ich bin beim Schwäbischen, komme ich nicht mehr ins Sächsische rein. Da muss man mehr dabei so Unterkiefer vorziehen. Und
da, sie sind auch hinten in Rochen drin, aber dann musst du mehr so nach vorne. Ne?
Nach vorne sprechen.
Nach vorne.
Und Unterkiefer einfach hängen lassen und hängen lassen. Babbeln.
Ein bisschen.
Und ich würde einfach nur sagen, sowas hätte es früher nicht gegeben.
Und richtig. Richtig.
Richtig.
Ist richtig.
Das hätte es nicht gegeben.
Hätte es auch nicht
gegeben. Ich bin ganz froh und erleichtert, nach dem, was ich über dich gelesen habe, und damit gehst du ja auch ganz, ganz lustig um, aber wahrscheinlich ist auch ein Funken Wahrheit immer mit dabei. Du hast ja bestimmte Dinge gerne in bestimmter Ordnung. Und heute bist du aber hier zu uns gekommen und du hast nichts gereinigt vorher. Ich hatte das Gefühl, man darf dich berühren, du wirkst irgendwie unvoreingenommen und es musste auch nichts im rechten Winkel irgendwie aufgestellt werden. Also du scheinst offensichtlich, warst du in Behandlung?
Nee,
oder
ich war nicht,
du hast es gut im Griff?
Nee, ich war nicht in Behandlung. Wobei man sagen kann, Bücher schreiben ist ein bisschen die Behandlung, ohne dass man das vorher weiß. Aber kennst du das nicht? Also ist so dieser Übergang von, man ist so Mitte 20 und man hält sich halt so für voll Dufte und so. Und dann kommt man so in die 30er und dann, das hat man früher immer nur bei alten Leuten oder bei Eltern beobachtet, Macken. Dass man so denkt, irgendwie komisch oder so. Und man geht ja immer davon aus, dass einem selber sowas auf gar keinen Fall passieren wird. Und ich hatte eben zum Beispiel so ein einschlägiges Erlebnis. Da stand ich im Douglas und ich wollte so ein Make-up und dann hat die Verkäuferin mir das rausgeholt aus so einer Schublade und hat die Schublade nicht wieder zugemacht. Und ich merke, wie ich so neben der stehe und wie mich das so irre stört, dass diese Schublade auf ist.
Das kann ich total nachvollziehen.
Erzählt die mir was über dieses Make-up und ich gucke aber immer so in diese Schublade und denke, wie sieht denn die Schublade aus und wie das ganze Bild einfach so hoch irritierend ist, dass ich die ganze Zeit überlege, ob ich unauffällig mit dem Fuß hinten an der vorbeikomme.
Können wir es geschwind nochmal zumachen?
Und die so zumachen, damit ich mich voll auf das konzentrieren kann, was sie sagt. Und ich stehe in diesem Douglas und ich denke, wow, wenn du das jetzt machst, wenn du das zulässt, dass du diese Tür jetzt zuhaben musst, bevor du mit der reden kannst, dann wird man irgendwie so, dann hat man so eine Zwangs, du weißt, dann ist man,
ist der nächste Schritt gemacht, auf jeden Fall. Ja.
Und dann habe ich mich hart zusammengerissen und habe das nicht gemacht, aber ich habe das eben alles aufgeschrieben, diese ganzen Macken, die man sich so im Laufe der Zeit einfach so angewöhnt und die man dann ja auch für sich hält. Du denkst ja irgendwann, ja, das bin ich, so bin ich, das ist ja auch meine Persönlichkeit. Das
ist aber auch nicht eine Ausrede für alles.
Ich weiß.
Und deswegen, so alt bist du jetzt auch noch
eben,
nicht.
Eben.
Weißt du?
Deswegen kämpfe ich hart dagegen an und versuche es vor allem mit Humor zu nehmen, weil die Erfahrung zeigt ja schon, solange man es nicht so ernst nimmt, besteht noch Hoffnung.
Es gibt aber so manche Dinge, die einen tatsächlich, ich habe zum Beispiel so beim Thema Schubladen, ich habe zu Hause so eine Klick-Automatik und ich gebe zu, Leute, die das nicht gewohnt sind, stehen so nah am Küchenblock, dass sie immer mit ihren Fußspitzen an die Schubladen kommen und dann öffnen die sich von alleine oder mit ihrem dicken Bauch oder wie mein Mann sagt, mit dem Food-Wamperl. irgendwo anstoßen und dann öffnet sich das alles. Und dann laufe ich auch die ganze Zeit hinter diesen Leuten her und drücke das alles immer wieder zu, die Schubladen und so. Ich kann das auch nicht gut aushalten. Oder geöffnete Schranktüren halte ich auch für überflüssig.
Absolut. Ich hatte mal einen Freund, der hat dann netterweise immer gekocht und alles, aber jeden Schrank, den er geöffnet hat, der stand hinterher auch offen. Besteckschublade, alles stand immer weiter offen, wo die Töpfe drin sind, Karussell. Und dann hast du gegessen und dann einfach immer in deine offenen Schränke geguckt. Ja. Und ich finde auch, das geht nicht.
Das geht nicht.
Also da habe ich mir manchmal erlaubt, ist ja auch keine zu Hause, sieht
Schränke
ja dann auch
Küche.
Keiner.
Ja.
Genau. Nee. Schränke bitte zu beim Essen.
Okay, das finde ich ist aber jetzt noch okay.
Ja, sonst habe ich aber nicht so krasse, so krasse Zwänge. Ich finde so ein paar Sachen einfach ekelhaft. Weißt du, Hühner zum Beispiel.
Ich habe Hühner.
Du hast Hühner?
Ich habe Hühner.
Zu Hause?
Ja.
Hier? In Berlin?
Ja.
Wow.
Mitten in Berlin.
Toll.
Jetzt
also,
du nicht so.
Toll.
Ja, ich habe Hühner und tatsächlich bin ich wie die Jungfrau zum Kind. Dann sage ich denen, wann habe ich den Satz zuletzt gesagt? Wurde mir ein kleines Huhn geschenkt und dann wurden daraus immer mehr, also durch Zukäufe. Und du glaubst ja nicht, wie viel Spaß Hühner machen.
Ja?
Ja. Ich verstehe allerdings, wenn man sich total vertieft in das Aussehen eines Huhnes,
ich finde das ekelhaft.
Dass man Dinge finden kann, die man als irritierend empfindet.
Ist wie stachsende Fische ein bisschen, weil sie haben so dieses Fischaugige und dazu stachsen sie aber und diese Kombination macht mich wirklich
und
rasend.
Willst du auch diesen Hahnenkamm und dieses da unten, findest du das auch eklig?
Alles, was wackelt und so zockelt an denen, finde ich so ganz schwierig. Dieses Gezockel geht mir hauptsächlich schwer auf den Nerv.
Ja, das kann ich verstehen, aber du kommst doch ganz selten in Berührung mit Hühnern, oder?
Naja, es gibt ja diese Familiengeschichte, weißt du, dass die Oma immer gesagt hat, früher zu den ganzen Enkelkindern, wenn ihr nicht brav seid, dann hole ich die Polizei. Mhm. Wo du natürlich an Tag 3 rausfindest, die Oma sagt zwar immer, kommt die Polizei, aber Polizei kommt gar nie. Mhm. Also das heißt, das ist eine Einladung zum weiter frech sein. Und hat meine Oma aus Verzweiflung, komme ja vom Bauernhof, hat meine Oma einen Huhn aus dem Hühnerstall geholt und hat halt gesagt, rannte uns damit so hinterher und sagte, wenn ihr nicht brav seid, dann lege ich euch das Huhn ins Bett. Und das Huhn muss selber auch so geschockt gewesen sein, das Huhn hat einen Herzinfarkt bekommen oder so. Auf jeden Fall stirbt der Oma das Huhn in den Händen weg und wir waren so, die Oma legt uns ein totes Huhn ins Bett. Das war wirklich übel. Und psychologisch ist das jetzt, wahrscheinlich hätte ich sonst einfach gar kein Problem mit Hühnern. Aber das war jetzt irgendwie ein schwieriges Ereignis in sehr jungen Jahren, weswegen ich irgendwie keinen Frieden mehr mit den Hühnern machen kann. Kannst.
Aber vielleicht musst du eine Enttraumatisierungsgeschichte dir nochmal überlegen. Wobei, ehrlich gesagt, man braucht keine Hühner für sein Leben.
Nee, das stimmt. Und ich meine, die paar Mal, weißt du, es mir auch schon passiert, du gehst joggen irgendwo im Urlaub in den Bergen oder so und dann siehst du so, einen Kilometer weit entfernt kommt ein Huhn, dann rennst du halt schnell wieder heim. Ich meine, nimmst
du
halt eine andere
Route. Wenn du einen Kilometer entfernt einen Huhn siehst?
Ich übertreibe minimal, aber ja, ich, also...
Wenn du jetzt zu mir nach Hause kämst, würdest du natürlich durch den Garten gehen, wo die nicht freilaufen, sondern in einem Gehege, aber du würdest nicht keinen Bock haben, da an dem Gehege
Nee, dann würde ich da nicht. Also wir sind mal in Istanbul gewesen mit so einer Studienaustauschgeschichte mit der Universität und waren auf irgendeinem Berg, wo es nur Hühner gibt und ein Restaurant und dann waren die anderen essen und ich bin mit dem Fahrrad auf den Platz rumgefahren, weil ich konnte nicht absteigen. Da habe ich immer versucht, die Beine möglichst weit in die Luft zu halten. Bring mir eine Wurst mit!
Das ist lustig. Ja, die sind auch zutraulich. Die kommen tatsächlich, also wenn die einen kennen, kommen die zu dir und dann vielleicht picken die auch mal so in die Füße oder
ja.
so. Also das machen die schon, ja.
Und warte mal, ich muss mal wissen, wieso hast du das Geschenk bekommen? Wieso hast du die? Erntest du deine eigenen Eier?
Ja,
machst du
ich ernte meine Eier und tatsächlich, und die geben auch Milch. Also das ist natürlich super.
Ah ja, super gut.
Nein,
also machst du dir Mäntel aus den Federn, Kissen?
Nee, aber die sind, ich hätte das nie gedacht, weil ich hätte überhaupt keinen Bezug zu Hühnern, aber die sind irgendwie sehr, sehr, und der kräht ja auch morgens, also wir haben einen prächtigen Hahn und der kräht morgens. Und die Weiber da, die laufen da hinter ihm her und dann scharren die sich den ganzen Tag da durchs Programm und irgendwie ist das echt extrem süß.
Ja?
Ja.
Okay.
Aber die scheißen sich um den Verstand.
Ehrlich? Na, guck mal.
In meinem Leben geht's fast nur noch um Kacke wegmachen. Das meine ich im Ernst. Wirklich, Hühner ist brutal, weil Hühner reden mit dir und kacken gleichzeitig hinten raus so ungefähr, weißt du? Oder stehen am Trog und picken Körner und gleichzeitig stratzen die hinten so. Meine Mutter nennt es Stratzen und ich finde, das ist auch lautmalerisch genau das Richtige.
Ja.
Da sowas raus. Das ist wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr unangenehm.
Also da muss aber ich sagen, es ist keine so Werbung für Hühner jetzt insgesamt. Also
ja,
jetzt
aber es gibt immer
so
auch eine Schattenseite der Beziehung, weißt du?
Natürlich. Für mich hat sie halt gleich nur Schattenseiten, aber naja.
Ja, ich kann das total verstehen. Andere Tiere hast du aber kein Problem mit.
Nee, ich bin eigentlich ein total normaler Mensch.
Ja, das stimmt nicht ganz. Du hast keine schönen Haare, kein schönes Gesicht und du magst nicht deine Füße.
Also pass auf, das ist ja...
Das ist schwer für Außenstehende schwer nachzuvollziehen.
Ja, ich weiß. Also pass auf, ich sag dir Folgendes dazu. Das ist ja ein Buch, habe ich geschrieben, geht's nur ums Scheitern. Geschichten vom schönen Scheitern. Mhm. Da musst du natürlich auch ein bisschen in deinen negativen...
Ja.
So, aber das Ding ist, fangen wir mit meinen Schuhen an. Oder mit meinen Füßen. Meine Füße sind, ich habe sehr, sehr große Füße. Ich habe Schuhgröße 41.
Aber deine Füße sind sicher wahnsinnig schön.
Nee, neulich habe ich ein Bild gepostet, da waren meine Füße im Bild. Da hat 70% der Kommentare waren, ob ich ein Paarhufer bin. Ob ich aus der Familie... Nein. Jeder hat...
Aber die finden bei allem was.
Jeder hat Fußfetischisten. Also jeder hat so Fußfans. Ja. Ich habe keinen einzigen Fußfan.
Also bei mir ist es, wenn ich das mal kurz einwerfen darf, so, dass ich jahrelang versucht habe, mein Gesicht und meine Haare zu pflegen, weil ich mir dachte, obenrum kommt es drauf an. Ja. Und Cremes auf Dekolleté und so. Und irgendwann habe ich gemerkt, die Leute gucken nur auf meine Füße.
Ist das wahr?
Und da sind sie voll des Lobes, bei meinen Füßen. Also es gibt auch immer mal einen, der sagt, aber die meisten sind echt, die Füße. Füße. Einer schreibt immer, warum trägst du nicht häufiger Strumpfhosen und so. Also ich sehe, die Zukunft liegt bei mir weiter unten.
Ist doch toll.
Und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, ob ich eine Hornhautcreme oder sowas rausbringe. Weißt du, die Barbara Hornhautcreme. Oder den Barbara Hornhautraspel.
Das ist eh eine Marktlücke. Ich finde, dass gerade im Fußcremesegment ist noch was zu holen. Da ist auch nicht so viel schön.
Hast du rissige Füße?
Nee, aber ich finde, da gibt's nichts Schönes. So Fußsachen sehen immer nach Fußsachen aus. Fände ich eh gut, wenn du dich darum kümmerst,
mal was Schönes rausbringst. Und dann steht da schon immer mit Urea, von dem wir ja wissen, dass es Harnsäure-Dings ist.
Ganz genau.
Ich würde mir mal Hibiskus wünschen oder so.
Genau, und die Farben sind immer sehr medizinisch. Und ich finde, ein bisschen Lifestyle im Fußcreme, ich würde es machen. Ich würde es kaufen auch. Ich kauf's wirklich.
Du könntest mit deinen Problemfüßen ja dann für mich werben.
Also, die sind auf jeden Fall groß genug. Ja. Also, da ist viel Fuß, um zu werben. Jedenfalls, pass auf, du musst dir das ja vorstellen. Man hat die großen Füße ja relativ früh. Ich hatte ja schon mit 13 so große Füße. Da bist du ja knapp ausgewachsen. Hast aber schon. Das heißt, im Verhältnis sieht es so aus, als wäre dein Bein so lang wie dein Fuß. Ja?
Ich weiß.
So, das sind schwierige Sachen. Damals waren Plateauschuhe noch. Jetzt ist lang und hoch auch schwierig. So, jetzt hast du zum ersten Mal so Kontakt zu Jungs. Dann sind Jungs, zumindest im Schwäbischen und zu meiner Zeit, wollten immer so süße kleine Mädchen, weißt du, mit so süßen kleinen Füßen, die wollten auf jeden Fall nicht mit ihrer Freundin die Schuhe tauschen können. Ja. Also bin ich so ein bisschen, da hatte ich so einen kleinen Komplex mit denen, habe ich mich jahrelang in Schuhe gezwängt, die 1 bis 2 Nummern zu klein waren, damit, wie die Chinesen und so, damit das kleiner aussieht, ja. Und jetzt, aber da war ich schon über 30, bin ich drauf gekommen, ich habe eigentlich große Füße, ich muss einfach auch mal Schuhe in der richtigen Größe kaufen.
Und seitdem ist dein Leben ganz anders.
Und ich dachte immer, Schuhe drücken halt und Füße tun halt weh. Das liegt in der Natur der Sache.
Nein,
und das
nein,
stimmt
nein.
gar nicht. Es nein, gibt nein. wahnsinnig bequeme
Es gibt unheimlich
Schuhe.
Gute Schuhe in Größe 42
es gibt
tatsächlich.
Nicht, ja, das stimmt nicht. Für Frauen ist das immer noch schwierig. Die denken, glaube ich, umso größer der Fuß, umso weniger Geschmack automatisch. Also es ist immer noch, könntest du auch mal vordringen in den Markt. Schöne Schuhe für große Füße, Frauenfüße ist ein riesiges Problem.
Ja.
Vielleicht können wir da eine Kooperation machen, da wäre ich wirklich dabei. Also das auf jeden Fall schwierig. Deswegen habe ich da einen Komplex.
Trägst du hohe Schuhe?
Ich trage viele hohe Schuhe. Ja,
ja gell?
Ja, total.
Du bist auch groß.
Ich liebe hohe
Wie
Schuhe.
Wie groß bist du?
Ich bin 1,76. Und mit hohen Schuhen ist das toll. Und es
Hast
gibt
du mal als Model gearbeitet?
Nee, ich bin gar nicht fürs Modeln gemacht, leider.
Warum?
Na doch, ich hatte mal bei so in Aalen, also bei uns da gab es immer
Aalen,
so... In Aalen habe ich mal gemodelt. Der Satz klingt schon irgendwie falsch.
Ja,
ne?
Bei uns in Aalen, brauchst nicht erzählen.
Das stimmt, das muss man nicht erzählen.
Dieser Satz, Model und Aalen, das geht nicht zusammen.
Nee, ich
doch, erzähl, wie war es in Aalen?
In Aalen gibt es die Reichstätter Tage, das ist das Fest, also das ist das Ding, also das ist wieder ESC für Aalen, ja. Und da ist einmal die ganze Stadt unterwegs und dann machen so Modegeschäfte und so auch so diese klassische Modenschau. Du weißt du so, du kennst
das. Habe ich früher gemacht.
Ja, hast du gemodelt oder hast du es moderiert?
Nee, ich bin da und habe da Klamotten vorgeführt, aber halt in also auch im bayerischen Aalen, sage ich
Ach,
mal.
Ach, wie du das jetzt
Bad
sagst.
Bad Aibling, Rimsding, Bad Endorf.
Ja, gut, ich
Bad
das
Heilenbach,
jetzt,
das war so mein Beritt.
Aha, ich guck mal, ich habe das jetzt Modeln genannt, aber im Prinzip habe ich dasselbe gemacht wie du, ich habe Klamotten vorgeführt.
Richtig. Und dabei hat mir dann die Choreografin hinterher immer gesagt, versuche beim Gehen nicht so viel Geräusche zu machen, weil ich bin offensichtlich sehr laut aufgetreten.
Ja.
Und diese wackelnden Paletten, aus denen diese Bühnen zusammengebaut waren, die haben immer so gebebt.
Mhm. Also pass auf, mit dem Modeln war es für mich direkt gelaufen, weil es gibt ja wirklich diese Phase im Leben, wo man denkt, man kann im Prinzip alles, oder? Also man ist so, man ist eigentlich für alles so geeignet. Ja, genau.
Da bin ich immer noch, ehrlich gesagt.
Und dann, ich auch, aber es wirkt immer so unsympathisch. Und dann habe ich gedacht, ja, Model, klar, warum nicht? Und dann war ich bei dieser Modenschau und dann wurde da immer auch ein Video aufgenommen. Und ich sehe mich zum ersten Mal auf diesem Video da rauskommen und denke, mein Arsch hat nichts mit dem zu tun, was ich sehe, wenn ich in den Spiegel gucke. Ich gehe überhaupt nicht so, wie ich denke, dass ich gehe. Ich habe natürlich gedacht, ich bin hier so Claudia Schiffer. Heißt sie so?
Ja. Ja.
Heidi Klum-Style, nichts davon, weit entfernt. Es sah wirklich einfach aus, als hätte Katrin Borofein aus alle Klamotte vorgeführt. Und da war klar, du Model ist nicht. Das ist es einfach nicht. Aber weißt du, was ich immer so lustig finde, wenn man schon relativ groß ist und dann noch hohe Schuhe trägt? Und es gibt ja wirklich auch bei Veranstaltungen, es gibt ja einfach Männer, die sind kleiner als
viele.
Man selbst.
Ja.
Und wie oft ich da mit so einem krummen Rücken stehe und so nach unten gucke, weil man irgendwie sich so auch noch unnötig mit so Absätzen in die Höhe geschraubt hat, obwohl man eigentlich eh schon von Natur aus 15 Zentimeter größer ist.
Na, wenn du dann so eine halbe Stunde mit denen in gebückter Haltung sprichst und man dann, weil man nicht mehr stehen kann und einem alles wehtut, einmal den Schuh auszieht und dann merkst du, wie der Mann so sagt, ach Mensch, cool, du bist ja gar nicht so groß. Weil sie sofort denken, sie kommen ihrem Ziel ein Stückchen näher. Ja, als wäre es wahrscheinlicher, so wenn man kleiner ist, dass man dann mehr Lust auf sie hätte.
Absolut.
Ja, ja. Am Ende wird dann eh nichts draus. Wer sich mit dir in Aalen unterhält beim Reichsfest, wie heißt es?
Reichsstädtertage.
Ach, bei den Reichsstädtertagen. Mhm. Am Ende wird es dann nichts. Du hast, weil du jetzt das gerade so zum Abschluss gebracht hast und gesagt hast, das wären aber auch die einzigen Macken. Ich weiß, dass du auch Angst hast, du wirst doch abgehört, ja, auch, oder?
Na gut, aber da muss ich ja jetzt mal sagen, guck mal.
Da hast du einen Punkt.
Da habe ich einen Punkt. Da haben
du hast
jahrelang
Angst, abgehört zu werden.
Na, ich glaube einfach, dass diese Technik nicht sicher ist mit diesem Telefon und so. Und ich habe schon vor Jahren immer gedacht, wenn ich so Geschichten am Telefon erzählt habe, wo ich dachte, ist mir jetzt aber nicht recht, wenn das außer der Person, der ich es erzähle, noch jemand hören würde. Dann habe ich immer gesagt, du, ich muss auflegen, ich erzähle es dir irgendwann persönlich. Was zur Folge hatte, dass ich einfach fast nie irgendeine Geschichte erzählt habe. So, ja, weil das kommt, dann vergisst es ja wieder, wenn du die Person siehst. Aber dann haben immer alle gelacht und gesagt, Katrin, wer soll sich denn für dich interessieren und so. Also der Klassiker. Und ich dachte immer, ja, alle interessieren sich wahrscheinlich für mich. Das ist ja logisch. Und ich hatte recht.
Nee, und jetzt mal ganz ehrlich, ich habe letztens, ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe, meinen Kindern wollte ich Häkeln beibringen.
Ja.
Ja. Und ich bin ganz normal bei Instagram und folge da Beyoncé und, keine Ahnung, J-Lo und noch ein paar Interior-Seiten und irgendwie, keine Ahnung, Kai Pflaume. So. Also, hab da also ein relativ überschaubares Profil und rede mit meinen Kindern so übers Häkeln die ganze Zeit. Kaufe dann Häkelnadeln, Häkelding und so. Und kriege plötzlich bei Instagram, ich schwöre, out of the blue, bei den Vorschlägen für mich, lauter Häkelmuster.
Ich weiß, ist mir auch schon alles passiert. Ist das nicht krass?
Und denke mir, das kann doch alles nicht sein.
Absolut.
Aber wie haben wir uns das jetzt vorzustellen? Sitzt irgendwo auf dieser Welt, in einem Callcenter in Miami oder irgendwo im Silicon Valley oder vielleicht sogar in Vilsbiburg, ein muskulöser Mann mit nacktem Oberkörper, so stelle ich es mir vor, mit einem Headset auf, der zuhört, was ich sage und das dann alles aufschreibt und sich denkt, der Frau Schöneberger, schicke ich jetzt mal ein Häkelmuster?
Ach so.
Wie funktioniert es technisch?
Ach so, nee, ich glaube, es ist ganz technisch und plump. Ich glaube, irgendwo verhäkelt sich dein Häkeln in irgendeinem Algorithmus und schon wuppdidu.
Aber ich bin nicht am Telefon, das Telefon liegt halt irgendwo.
Denkst du nicht, dass dein Telefon mithört, während es da liegt? Das ist doch dasselbe wie mit hier Alexa und sowas. Und
aber Alexa habe ich nicht.
Nee, aber ich glaube, dass das mit deinem Telefon genauso funktioniert. Ist ja auch so. Bei Alexa ist es doch vorgekommen, dass die Kinder über irgendwelche Spielzeuge geredet haben und dann kam auf einmal eine Lieferung. Und keiner hat es aber bestellt, weißt du? Und die einfach Alexa mitgehört hat. Das ist so krass. Es ist super krass. Deswegen, ich hatte recht. Und alle haben über mich gelacht. Ich sag's dir. Alle haben über mich gelacht. Und es sind halt auch so andere Dinge passiert. Weißt du, wollte ich einen Hit rausbringen am Ballermann. Wollte ich mal eine Saison an Ballermann gehen und das rote Pferd singen. Weißt du, ich eine Saison mal Millionen, stelle mich da immer jede Nacht
in irgendeinen Club. Ich glaube, du überschätzt es. Ich glaube nicht, dass man am Ballermann, da steht ein Pferd auf dem Flur, oder was?
Nein, da hat das rote Pferd sich einfach umgedreht.
Oh,
da habe ich gesagt, Leute, lass uns einen Ballermann-Hit rausmachen. Da legen wir ein bisschen Techno-Mucke drunter. Der
einfach umgekehrt.
Und hat mit seinem Schwanz die Flieger. Die Fliege war nicht dumm, sie machte summ, summ, summ und flog mit viel Gebrumm ums rote Pferd herum. Ich sage, lass uns Techno-Beats drunter legen, das wird ein Riesenhit, alle so.
Aber schick doch irgendwie Bordecki, die soll das singen und wir nehmen nur die Kohle.
Jetzt hat es aber schon jemand anders gemacht, verstehst du? Ach. Es hat schon jemand die Millionen damit gemacht, das ist doch, was ich sage.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn du dich mit deinen schwäbischen Freundinnen unterhältst, versteht eh keiner was. Aus Dialekt alles, und auch Geschwindigkeit.
Das müssen die erstmal dekodieren und das dauert.
Das ist teuer. Du hast gesagt, du glaubst, dass der Wurst eine große Zukunft bevorsteht. Habe ich das richtig verstanden? Der Wurst wird das neue Rauchen.
Ach so, meinst du es? Ja, im negativen Sinne. Naja, das Fleisch, das neue Rauchen ist, glaube ich. Dass das so gesellschaftlich geächtet wird, dass du früher gesagt hast, du rauchst, dann war es cool und jetzt geht's gar nicht. Und so ist, glaube ich, auch mit Fleisch und Wurst.
Da ändert sich ziemlich viel. Der Micky Beisenherz hat sehr lustig vor ein paar Wochen geschrieben, wer hätte in den 90ern gedacht, als man irgendwie aus dem Erotikshop gekommen ist mit der schwarzen Plastiktüte, ja, wo man seine Ware drin versteckt hat, neutral, dass man nur wenige Jahrzehnte später nur noch für die Plastiktüte geächtet wurde.
Ist auch so.
Und so ist es tatsächlich. Tatsächlich, gell? Ja. Wirst du aufhören damit? Wirst du jetzt kein Fleisch mehr essen und mit Wurst?
Na, ich
kein Hühnchen?
Also, weißt du,
fängst mal mit Hühnchen an.
Nee, Hühnchen habe ich schon lange aufgehört tatsächlich. Mhm. Früher, mein Vater hat das geliebt, weißt du? Ich konnte Huhn nur essen, solange ich nicht wusste, dass es ein Huhn ist. Mein Vater einfach beim Essen oft so... So, danke Papa, für mich heute wieder nichts ohne Essen ins Bett. Voll gemein. Man kann das ja immer verdrängen oft, ne? Dass man so ein totes Tier ist. Was wollte ich dir eigentlich sagen? Ich wollte eigentlich was anderes sagen.
Ob du jetzt weniger, ob du planst, davon weniger zu machen?
Ja, ja, ich habe ja mit dem Rauchen aufgehört. Ne? Ich fand ja Rauchen früher ganz toll und alle fanden immer, man sieht so aus.
Also du warst, habe ich noch nie erlebt. Ja. Also zwei Packungen
ich
am Tag
nur geraucht. Ja. Nur. Ich habe eigentlich nichts anderes gemacht. Und dann war das immer so, dass ich dachte, ich habe so ein, weißt du, so wie in so einem französischen Film, man hat immer gedacht, wow, man ist schon wahnsinnig tiefgründig, einfach nur, wenn man so eine Kippe hält die ganze Zeit und so und sagt bestimmt ganz kluge Sachen und so, bis man irgendwann, nee, man raucht sich einfach Lungenkrebs zusammen, so war es eigentlich und so. Und dann gab es so eine Phase, wo man richtig gemerkt hat, jetzt wird so ungemütlich für Raucher, weißt du? Also ich habe da in Köln gewohnt und in Köln darfst du ja auch nirgendwo mehr rauchen. Nichts. Also keine Clubs, kein Dings, kein auch nicht mal mehr, wir gründen einen Verein und machen da irgendwas mit Rauchen. Nichts. Und das heißt, ich hatte auch niemand mehr im Freundeskreis, der geraucht. Ich stand immer alleine draußen, Sommers wie Winters, irgendwie gefroren, gefröstelt, geschwitzt, ich mit meiner Kippe. Und habe irgendwann gedacht, das erschließt sich mir gar nicht. Das macht gar keinen Spaß mehr. Und ich finde, so ist es jetzt mittlerweile auch ein bisschen mit Wurst und Fleisch. Neulich stehe ich bei einer Veranstaltung, kommt Colleen Ullmann Fernandes und sagt, Currywurst, das ist ganz schwierig. Da kriegst du direkt Krebs. Da ist Nitritpökelsalz drin. Wenn das erwärmt wird, kriegst du direkt Krebs. Dann habe ich schon keine Lust mehr auf die Currywurst. Weißt du, wie ich meine? Und so ist es jetzt, so wie es früher mit dem Rauchen war, so ist es jetzt schon mit Fleisch. Und immer kommt einer und macht es dir so madig, dass ich denke, eigentlich ist es besser, du isst gleich Gemüse, dann hast du den Krimskrams.
Ich manchmal träume ich noch davon, wenn man früher auf der Autobahn fuhr und dann kehrte man ein, hat sich erstmal einen ordentlichen Big Mac reingepfiffen und dann noch einen Snickers und eine Beefy. Ich meine, da würde man heute, da würdest du den Eltern die Kinder wegnehmen, wenn die sowas machen.
Ich habe das ja wirklich gemacht, auch bis in die 20er, ohne das Bewusstsein, dass da irgendwas schief läuft. Ich habe wirklich, bin an die Rasse gefahren. Und das finde ich fast noch schlimmer. Hab da so eine Bulette, weißt du, diese Dinger auf diesen Grill.
Das finde ich wirklich perfekt.
Oder eine Bockwurst gegessen und zum Nachtisch ein Carazza, die Hosentaschenpizza.
Es war einem ja auch alles egal. Und heute ist es dann wirklich so, dass man dann so, und also alleine mal eine Cola oder eine Fanta zu trinken, da kriege ich Tränen
Zucker,
in die Augen.
Wegen dem Zucker.
Ja, weil man sich das alles so verbietet. Das ist,
Ernährung ist mir so wichtig. Ich achte auf mich.
Du nicht, gell?
Gib mir noch einen Kuchen.
Immerhin bist du laktoseintolerant. Immerhin. Das ist doch schon mal ein Anfang in die richtige Richtung. So, du hast aber auch, wir haben nämlich dir heute einen kleinen Möhrenkuchen serviert.
Der
auch
sehr lecker
ist. Bei uns gibt es immer gutes Essen, das kann ich dir sagen. Ja. Hier gibt es Leute, die angeblich als Musik- und Radioredakteure arbeiten, aber eigentlich stehen die den ganzen Tag in der Küche.
Echt?
Ja, hier arbeitet keiner. Könnt ihr mir die kochen alle nur. Im Ernst. Deswegen finde ich sie auch so gemütlich.
Ja, man muss Prioritäten setzen. Und das ist doch, oder? Absolut. Essen wird immer wichtiger, finde ich.
Finde ich auch. Also das Richtige Kuchen. Halt, gell? Und da musst du nochmal drüber nachdenken, welchen Footprint du hier hinterlassen möchtest auf der Welt.
Footprint.
Was ja das Allertollste ist, dass du ja nicht nur auf der Bühne stehst und so, sondern du hast jetzt auch wieder schauspielerisch zugeschlagen, was du ja öfter mal tust, aber jetzt ist es eine richtige Serie geworden.
Es ist vor allem eine richtige Hauptrolle geworden. Ich habe mich getraut.
In Ernst?
Ja, voll krass. Findest du mich mutig?
Ja, sehr.
Ich mich auch.
Worum geht's?
Es geht um eine Gleichstellungsbeauftragte.
Sehr lustig.
Ja, das ist wirklich lustig, oder? Es ist doch ein Thema, über das man jetzt auch mal lachen kann. Ne? Ja. Also nicht drüber lustig machen, aber jetzt mal drüber, genau, eine Comedy-Serie über eine Gleichstellungsbeauftragte, die sich halt so diesen Fragen der Zeit jetzt widmet, weißt du? Also in einer Folge zum Beispiel haben wir die Frage, da möchte ein Rollstuhlfahrer aus dem Amt, der braucht eine Rampe zum Puff, sonst kommt er da nicht hin. Und eine Frau wird aber gleichzeitig beim Aufnahmeritual der Feuerwehr benachteiligt und kommt gar nicht erst rein. Also zwei Leute kommen nicht rein und Eva Jordan muss dann quasi entscheiden, was ist jetzt wichtiger, Rampe vom Puff oder Frau bei der Feuerwehr. So, also das ist toll. Und das genau, das startet jetzt am 23. September geht das los und ich bin... Da schließt sich der Kreis, so haben wir ja auch schon angefangen. Ich habe wieder was ganz Neues ausprobiert und ich bin echt ein bisschen, weißt du, so aufgeregt, weil man ja nicht auf irgendwas zurückgreifen kann, so Erfahrungswerte oder sagen kann, ja Leute,
das läuft
ich euch
jetzt immer so und so. Nee.
Auch wie die Leute das finden werden und so. Ja. Ne? Und also auch nochmal so, ist ja einfach quasi Fiction und jetzt nicht, weißt du, es hat ja dann nichts mit mir, so man tritt ja hinter die Rolle irgendwie zurück und das... Also krasses Experiment. Ich freue mich da total drauf. Ich habe aber auch Schiss.
Ja klar. Ja, weil man weiß ja, dann am 24. morgens kommen ja dann die Quoten, die über alles entscheiden. Ja. Und dann wird man sehen, hat es ein paar Leute erreicht oder, yeah, oder eben halt
und
noch nicht.
Ach so, Pressesachen und so. Ja. Ne? Ich bin ja, ja immer so ein bisschen, stört dich das, wenn so was Presse über dich schreibt oder so? Ich finde immer so, wenn man was ganz Neues startet und dann ist man ja schon nochmal so ein bisschen...
Ja, weil man inzwischen auch so manchmal so etwas müde wird darüber, wie Presse inzwischen so gemacht wird und welche Aufhänger man sich sucht, um irgendwie nochmal jemand hinterm Ofen hervorzulocken. Und dann denkt man sich so, oh Gott, es ist so weit an den Haaren herbeigezogen. Aber bitte, wenn sie es so machen wollen, dann, dann okay. Aber also, da wünschen wir dir natürlich wahnsinnig viel Glück. Eva Jordan. Gleichstellungsbeauftragte. Wenn ich das schon höre, muss ich schon lachen.
Das ist sehr gut. Es gibt viel zu lachen. Wenn man Humor hat, gell?
Wenn man Humor versteht.
Das brauchst du, gell? Das ist klar.
Das ist klar. Ach, Katrin, das war so toll mit dir. Ich könnte mit dir das Leben besprechen. Noch viel mehr Leben.
Ja, wieso haben wir das nicht gemacht? Wieso haben wir nicht doch viel mehr Leben besprochen? Mein Gott.
Jetzt haben wir gar nicht über deinen Lieblingsmann gesprochen.
Wer ist denn das?
Ja, keine Ahnung. Also so einen, wo du jetzt sagst, den finde ich super scharf. Das finde ich immer toll.
Ein Mann?
Ja.
Also ich bin, ich finde ja die ganze, ich bin ja wirklich, also aber wie so ein Mädchen.
Brad Pitt,
also,
nee, George Clooney.
Jetzt warte doch kurz. Ich habe doch Leonardo DiCaprio gesehen.
Ich auch.
Warst du auch bei der Premiere?
Ich war mit ihm auf der Wetten, das Couch. Und er hat sich, da gibt's ein Foto, da lachst du dich kaputt. Leonardo DiCaprio mit Tom Hanks, die hatten damals den Film beworben, Catch Me If You Can. Ja. Ich liege auf dem Sofa bereit, sag ich mal. Ja,
ja? Okay.
Und warte im Prinzip auf ein Zeichen.
Von ihm.
Es gibt ein Foto, da sitze ich ihm recht zugewandt auf diesem scheiß Sofa, auf dem man nie richtig sitzen konnte bei Wetten, dass. Habe die Beine so hin überschlagen, dass jeder Körperleser sofort sieht, sie wäre interessiert. She's ready. Leonardo DiCaprio kniet, mehr oder weniger, also er sitzt auf der Bank, so, ich sitze hier, er sitzt so, den ganzen Abend so mir mit dem Rücken zu und
nein,
so, nur Tom Hanks zugewandt. Und Thomas Gottschalk sagte dann immer zu mir, na und hier, du und Leonardo und ja, hast du das Gefühl hier? Und ich so, ja, also wer unsere Körpersprache beobachtet, der sieht, das ist a lot of love
in
the
air. Eine einseitige Geschichte.
Ja. Und dann war es auch komisch, weil es kam dann wirklich noch Hugh Grant, es kamen alle, die ganzen geilen Typen, es kam Robbie Williams, es kamen alle. Und alle wie immer bei Wetten, dass, hey, I would love to stay forever, but I really have to go, I'm so sorry. Raus, zack, in Flieger, weg. Und dann saß ich zum Schluss mit Senta Berger und Dieter Thomas Heck um 12:30 noch auf dem Sofa. Mir fiel schon immer der Kopf nach hinten. Es waren die einzigen beiden, die noch da waren. Weißt du, alle anderen waren schon, ich glaube, Robbie Williams saß schon zu Hause in London wieder klar, irgendwie auf seinem eigenen Sofa. Ja, als ich noch mit Senta Berger und Dieter Thomas Heck im Studio war. Nee, war sehr schön, aber also Leonardo, ich weiß nicht.
Also pass auf, Leonardo, man muss ja immer erklären, weil sonst wird man ja immer gleich so. Leonardo habe ich gesehen, da war ich ganz klein, da hat der Gilbert Grape irgendwo in Iowa gespielt.
Ja, weißt du, bester Film. Diesen, ja, natürlich. Da hat er diesen Jungen gespielt, wo er immer Nägel gekaut und
diesen behinderten Jungen.
Mit Johnny Depp, ja.
Genau, und ich dachte, der ist wirklich behindert. Ja, die haben halt einen behinderten Jungen genommen.
Ja.
Und finde irgendwann raus, das ist Leonardo DiCaprio und der ist irgendwie, der war 19 oder 17, als er das war. So ganz klein, ganz aber so ein paar Jahre älter als ich. Und es hat so ein Universum aufgemacht, dass man so dachte, hä, Leute, also junge Leute können solche Sachen, das ist quasi, also das war total krass. Und seitdem bin ich irgendwie bei dem geblieben. Das ist der einzige Mann, glaube ich, von dem ich jemals, also damals war der noch kein Mann, aber wo ich Poster über dem Bett hatte von Leonardo DiCaprio, weil ich den wirklich krass fand. So.
Und findest du den immer noch gut?
Ich finde den immer noch super, aber jetzt sieht er ja ein bisschen aus wie Andreas Scheuer ohne Brille, deswegen, also geht, ne? Also ich finde, er hat sich so ein bisschen so dicklich geworden und so. Er würde bei dir zu Hause jetzt mit dem Bauch die Schubladen aufkriegen und so. Musst du bedenken.
Ja.
Aber ist es nicht total lustig, dass du jemanden schon so lange, also den kenne ich jetzt schon quasi 20 Jahre.
Dass es dich total wundert, dass er dich nicht kennt.
Absolut.
Dass du eigentlich damit gerechnet hattest, dass er sagt, nee, ich sitze hinten bei der Katrin. Ja.
Na, ich finde es so irre, dass ich den überhaupt, dass man den wirklich dann trifft. Das ist doch trotzdem unwahrscheinlich. Ich meine, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, bist du die Katrin aus Orle und so und kannst kein Wort Hochdeutsch und nix, sitzt da und so, also weißt du, und pubertiert so vor sich hin.
Ich finde auch, das ist schon toll, die zu treffen, aber ich würde nicht mit denen reden wollen. Weil was willst du reden mit Leonardo DiCaprio? Geh mal mit dem ins Borchardt und dann sitzt du da mit dem und dann, was redest du dann mit dem?
Meinst du nicht, how dass der was zu erzählen like Berlin?
Hat? And how it's pretty expensive now. Aber here the Mieten are pretty teuer now. Ich meine, was willst du mit dem
Hollywood
reden?
What do you pay for?
Also ich wüsste überhaupt nicht, wo man da so ansetzen sollte.
Glaubst du?
Ja. Ich glaube, ich würde versuchen, ganz viel über mich zu reden.
Ja, das ist immer gut, glaube ich. Aber mich würde total interessieren, weißt du, ob die so, woher die das nehmen, was sie da spielen. Ich würde immer wissen wollen, ist der depressiv?
Das ist genau die Art von Gespräch, die der hasst.
Ja, das kann sein.
Der will, dass du gleich möglichst viel von dem, was du anhast, ausziehst und ihm dann die ganze Zeit sagst,
das hast du ja probiert und das hatte ja nicht funktioniert. Du hast dich ja gleich hingelegt und das war ja auch nicht der Weg zum Ziel.
Ich lümmelte da so neben ihm. Ich wollte halt sexuelle Verfügbarkeit signalisieren, ohne zu ordinär rüberzukommen. Aber er hat es überhaupt nicht gecheckt. Aber wenn er mich heute treffen würde, dann sage ich, dann nehme ich mir den zur Brust.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
So, ach Mann, ey, jetzt, okay. Also Leonardo DiCaprio, der ist übrigens nächste Woche bei uns im Interview.
Ja, dann werde ich wohl jetzt hier zu stalken anfangen. Lunger ich hier so im Gebüsch vor dem Gebäude.
Nein, gar nicht. Wir gucken mal, wer kommt. Aber dass du da warst, war schon mal ein guter Anfang in die richtige Richtung auf jeden Fall.
Ja, ne? Von mir bist du Leonardo.
Der erste Schritt ist getan. Schön, dass du da bist.
Danke, dass
Katrin
ich
Bauerfrau.
Da sein durfte.
Ja, das war's. Die großartige Katrin Bauerfeind. Clemens, wir sind immer noch schockverliebt.
Toll.
Weil die ist
toll.
Ja eigentlich nichts fürs Radio. Die sieht so gut aus, da musste das Bild eigentlich dazu sehen.
Ja.
Aber also wie auch immer, toll, dass sie bei mir im Studio war. Was sie übrigens jetzt schon mit vielen gemeinsam hat, weil ehrlich gesagt, es waren schon ziemlich viele Leute hier. Und wenn ihr euch die App runterladet, Barbaradio-App, oder mal auf die Webseite barbaradio.de geht, dann habt ihr die Möglichkeit, da alle möglichen Gespräche anzuhören, die wir schon geführt haben, von Bastian Pastewka über Anke Engelke, Paulina Roginski, Matthias Oppenhövel, Peter Maffay, alle waren sie da, alle haben sie erzählt und ihr könnt es euch anhören. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Clemens, ich darf mich bei dir verabschieden.
Sehr gerne.
Du hast uns hier wieder sehr gut podcastmäßig
vorne
betreut.
Schnitt, hinten Schnitt.
Fantastisch. Und wir sehen uns und hören uns hoffentlich bei der nächsten Ausgabe mit den Waffeln einer Frau.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de